Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
7 Titel hat Naomi Osaka in ihrer Karriere gewonnen. 4 davon, seit heute, sind Grand-Slam-Titel. Sie räumt die ganz großen Titel ab. Zum 4. Mal gewinnt sie einen Grand-Slam. Nach 2018, 2019, 2020 gewinnt sie auch 2021 einen Grand-Slam. Und damit ist sie in einer sehr, sehr exklusiven Gesellschaft mit Billie Jean King, Yvonne Goolagong, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles, Justine Henin, Serena Williams und jetzt Naomi Osaka. Sie hat das Finale der Australian Open 2021 gegen Jennifer Brady sicher gewonnen. Das, glaube ich, können wir sagen. Herzlich willkommen zu unserer vorletzten Ausgabe vom Daily Down Under hier auf meinsportpodcast.de von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir können sagen, Naomi Osaka ist jetzt in relativ exklusiver Gesellschaft, weil 4 Grand Slams, das hatte vor ihr erst Maria Sharapova 2012 das letzte Mal erreicht. Sie hat jetzt solche Spielerinnen wie zum Beispiel auch Angelique Kerber dann hinter sich gelassen und sie ist jetzt in eine Riege aufgestiegen, von der wir sicher sind, dass die, über die man noch in 20, 30, 40 Jahren sprechen wird, und wir können jetzt sagen, Naomi Osaka wird dazugehören.
Ja, beeindruckend finde ich eben auch die Statistik, dass sie die erste Spielerin und auch der erste Spieler ist, der oder die seit 2012 mehr als 4 Grand-Slam-Titel quasi zum ersten Mal gewonnen hat. Ein bisschen komplizierte Statistik, aber was sie im Endeffekt sagt, dass Maria Sharapova die erste letzte Spielerin war, die quasi zum ersten Mal 4 Grand-Slam-Titel im Jahr 2012 gewonnen hat. Das war jetzt sehr kompliziert, aber es zeigt einfach, sie ist wahrscheinlich der oder die beste Neue seit Maria Sharapova damals. Es hat Kerber nicht geschafft, Wawrinka nicht geschafft, Halep bisher nicht geschafft. Also prägende Spieler und Spielerinnen der letzten 10, 15 Jahre haben es, bis auf die Ausnahmen von Maria Sharapova und natürlich unseren Großen, nicht geschafft, so viele Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Und das ist schon erstaunlich. Da ist sie wirklich in erlauchter Gesellschaft unterwegs.
Und sie ist noch keine 24 Jahre alt. Von daher, also da können noch einige Grand-Slam-Titel. Und wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, jetzt auch in diesen 2 Wochen, beziehungsweise dann auch im letzten Jahr, auch letztes Jahr bei den US Open. Naomi Osaka ist so ein bisschen das neue Gesicht des Frauentennis. Sie hat so ein bisschen Serena Williams abgelöst. Erstens dadurch, dass sie auf dem Platz großartige Leistung zeigt, aber auch, dass sie abseits des Platzes für Aufsehen sorgt. Damals, als sie vor den US Open das Tennis für einen Tag gestoppt hat, als sie der Black Lives Matter Bewegung Unterstützung zugesagt hatte und gesagt hat, ich spiele heute nicht. Das war damals der Höhepunkt quasi der Black Lives Matter Bewegung. Dass sie ihrerseits dann politische Äußerungen macht, eingekleidet in eine Persönlichkeit, die so schüchtern sein kann, dann auch außerhalb des Platzes. Aber sie setzt schon einen sehr, sehr, sehr großen Fußabdruck in dieses Tennis.
Und wenn man vielleicht noch vor 2 Jahren denken konnte, okay, vielleicht war es eine Eintagsfliege, also nicht eine Eintagsfliege in Form von, sie wird nie wieder was gewinnen, aber es war vielleicht schon eine Ausnahmeerscheinung innerhalb ihrer Karriere, als sie ja damals auch 2 Grand Slams hintereinander gewann, aber zugegebenermaßen dann schon 1,5 Jahre Probleme hatte und häufig an den höheren Erwartungen gescheitert ist, hat sie jetzt einfach sehr beeindruckende 7, 8 Monate hingesetzt. Hat wenig gespielt, aber das Wenige, was sie gespielt hat, hat sie fast ausnahmslos gewonnen. Und sie ist auf Hardcourts im Moment klar die beste Spielerin. Da kommen auch nicht viele überhaupt an ihr Leistungsniveau, auch nur in der Theorie, ran. Und jetzt ist natürlich bei ihr die große Frage, wie schaut es in den nächsten Monaten aus? Was passiert auf dem Sand? Was passiert auf dem Rasen? Kann sie da an diese Leistung anschließen? Dann ist sie auf einmal wirklich die allerbeste Spielerin, die wir im Moment auf der Welt haben. und kann sie da vielleicht sogar auch noch ein, zwei Grand Slams drauflegen, dann ist sie eine, die sicherlich in der Lage sein könnte, bis zu 10 Grand Slams zu gewinnen in den nächsten Jahren. Und das wäre schon sehr erstaunlich, das haben wir nun wirklich schon einige Zeit nicht mehr gesehen.
Ja, wir haben ja schon uns ein bisschen schüchtern dazu geäußert, was die Anzahl der Grand Slams sein kann, die Naomi Osaka erreichen kann. 23 von Serena Williams wird sehr, sehr schwer zu erreichen sein, aber ich glaube, sie wird das Tennis prägen in den nächsten Jahren und ich glaube, da können wir uns dann auch auf sehr viele, sehr gute Turniere freuen. Und sie hat die letzten 8 Grand Slams, in denen sie teilgenommen hat, hat sie 4 davon gewonnen. Also das ist eine überragende Quote. Und jetzt hat sie 2-mal die Australian Open gewonnen, 2-mal die US Open und hat das in einer sehr souveränen Art und Weise gemacht. Und sie ist die wiederholt eine Spielerin, die nach Abwehr eines Matchballs innerhalb eines Turniers ein Turnier gewonnen hat. Angelique Kerber ja zum Beispiel 2016, als sie gegen Misaki Doi Matchball gegen sich hatte, hatte Naomi Osaka hier Matchball gegen sich gegen Garbiñe Muguruza. Und das hätte damals auch sehr, sehr schief gehen können. Jetzt ist sie Grand Slam Championess und das zum 4. Mal. Und dann lass uns doch mal über das Finale sprechen gegen Jennifer Brady. Über Jennifer Brady und das Match 2020 bei den US Open hatten wir schon gesprochen. Damals war es ein sehr ausgeglichenes, sehr enges Match. Das war es heute von Anfang an nicht. Es war ja nicht die Klasse, die wir 2020 bei den US Open erlebt haben. Vielleicht dann auch wegen der widrigen Umstände. Es war sehr windig und was die Spielerinnen und Spieler alle gesagt haben, die Veranstaltungen abends spielen sich anders oder die Bedingungen abends sind sehr anders als die tagsüber. Wenn tagsüber der Ball sehr, sehr hoch abspringt, springt er abends quasi gar nicht mehr ab und deswegen mussten sich auch die Spielerinnen hier an die anderen Bedingungen gewöhnen. Es war von Anfang an ein sehr nervöses Finale, oder?
Ja, es hatte mehrere Phasen. Ich würde sagen, die erste dauerte bis zum 4-4 im ersten Satz. Da hat man eine Naomi Osaka, die sich früh den Aufschlag von Brady geholt hat, die zu Anfang wirklich eine relativ katastrophale Aufschlagquote, so um die 25-35% hatte. Und sie ist eine der besten Aufschlägerinnen auf der Tour, aber das reicht nicht. Da müsste sie halt viel mehr reinbekommen. Dann gab es eine Phase, eben eigentlich noch zur Mitte des ersten Satzes, wo sie ja selber mit etwas Glück das Break zurückholte, das sie früh abgegeben hat. Und dann, das ist für mich ein Knackpunkt, auch wenn man jetzt nochmal drauf schaut, sie hat bei 4-3 die Chance, einen Break zu holen gegen den Aufschlag von Osaka und damit auf 5-3 zu stellen. Und sie hat es eigentlich ganz klug gemacht. Sie hat die Return-Position immer wieder gewechselt, hat sich auch im letzten Moment in den Return oder in den Aufschlag von Osaka hineinbewegt, sodass Osaka, glaube ich, auch ein bisschen abgelenkt war. Nur Osaka bei 30-40 schlägt einen Service-Winner und stellt dann ganz schnell auf 4-4. Und das war im Nachhinein die einzige richtig große Chance für Brady. Und als die abgewehrt war, da hat Osaka dann 6 Spiele in Folge gewonnen und die gingen auch schnell. Das waren dann keine hart umkämpften Spiele. Da hat Osaka mit ziemlicher Leichtigkeit sich den Aufschlag von Brady vorgenommen und selber gut serviert. Und dann wurde es nochmal ein klein bisschen eng im zweiten Satz. Vom 4-0 war es dann am Ende ein 6-4. Da hat Brady dann auch gut gespielt, aber es hat halt nicht mehr gereicht. Und am Ende hat sie eben dieser eine Punkt gekostet. Und man muss es halt sagen, der Aufschlag war heute einfach nicht gut genug. 45% in einem Grand-Slam-Finale gegen Naomi Osaka an Aufschlägen rein, 48%, das reicht einfach nicht. Das ist nicht gut genug und da muss sie sich natürlich keine riesigen Vorwürfe machen. Ich meine, steht zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Finale, trifft auf eine der besten Spielerinnen, die es gibt, aber es reicht dann halt eben doch nicht.
Es reicht dann halt eben doch nicht und das ist ein Unterschied zum Beispiel zu dem Match dann 2020 bei den US Open. Ich habe mir nochmal die Statistiken von damals angeguckt. Damals hatte Jennifer Brady eine Quote von ersten Aufschlägen von fast 60% und hat knapp 80% der Punkte davon gemacht und da hatte sie einfach viel, viel mehr freie Punkte. Wenn man sich die Analyse anguckt, der Ballwechsel, also der kurzen Ballwechsel und der längeren Ballwechsel, können wir sagen, sobald es eine Rallye gab, war Jennifer Brady voll im Match drin. Aber diese Rallyes 0-4 auf Schläge, die es halt am meisten gibt im Tennis, die hat Naomi Osaka klar gewonnen mit 47-34. Sie kann sofort auf den Winner gehen. Und Jennifer Brady, hatte ich das Gefühl, hatte dann auch diesen Druck, sehr früh den Punkt zu machen, um Naomi Osaka unter Druck zu setzen, dann auch in den Aufschlagspielen. Aber dann unterliefen ihr die Fehler.
Ja, und lässt sich auch wunderbar eben mit dieser Statistik unterstreichen. Beim Aufschlag und Return ist es noch ungefähr ein unentschieden leichter Vorteil für Naomi Osaka, aber im dritten und vierten Schlag, da macht Jennifer Brady insgesamt 19 Fehler im Vergleich zu gerade mal 9 bei Osaka. Und das ist am Ende ein fundamentaler Unterschied, weil ein Tennismatch eben nicht mit 50 Punkten Unterschied, sondern mit 10 bis 15 Punkten Unterschied gewonnen wird. Und da hat Brady, glaube ich, einfach viel Druck gespürt. Sie hat es nicht schlecht gemacht. Sie hat immer wieder Mittel gefunden, wo sie zum Beispiel mit einem guten Winkel in die Rückhand von Osaka reingegangen ist oder wo sie ein bisschen Spin reinbekommen hat und Osaka auch nicht sofort angreifen konnte. Aber Osaka wollte auch nicht immer sofort angreifen. Osaka hat sich eben auch mal die Zeit gegeben oder Osaka hat auf den richtigen Moment gewartet und da hat sie natürlich einfach die Möglichkeiten. Osaka kann einen Ballwechsel sowohl im dritten Schlag als auch im 15. beenden, weil sie einfach weiß, wenn ich richtig zum Ball stehe und wenn ich einmal richtig durchziehe, dann ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Winner. Und da muss Brady einfach viel mehr verarbeiten. Und es ist nicht so, dass sie es nicht probiert hätte, aber sie war auch nicht in der Lage, sich in den langen Ballwechseln einen so großen Vorteil zu erschaffen, dass sie jetzt bei den kürzeren so abfallen konnte, wie es eben passiert ist. Und das dürfte, wenn man schaut, schon eben der Druck gewesen sein. Osaka hat gut retourniert, aber nicht überragend. Das heißt, das war jetzt nicht der Grund, warum Brady da jetzt so einen Fehler gemacht hätte. Und von daher, das war eine Mischung aus Risiko, das sie nehmen musste, aber dass sie heute leistungsmäßig dann eigentlich nicht gehen konnte.
Aber wir können sagen, dass Jennifer Brady hier nicht aus Zufall ins Finale gekommen ist. Dass das jetzt eine Geschichte war, dass sie ja quasi ein Finale geschenkt bekommen hat. Und, Jennifer Brady hat letztes Jahr das Halbfinale bei den US Open erreicht, hat einen enormen Sprung gemacht und sie hat immer wieder auch darüber gesprochen, dass Michael Geserer ihr da geholfen hat. Und da hören wir jetzt mal gerade rein.
Clearly, since I started working with both of them, my rankings only got up. So obviously we're doing something good, something special. He's, developed my game from the bottom up, just working on, I've always had the strokes, the shots, but it's more just putting it all together and making it more solid, repeatable in every single match, not having huge spikes and, playing really well and then playing really bad or playing, just up and down like a roller coaster. It's just, he's made me a lot more confident in my game, a lot more solid. And then Daniel's obviously, transformed my physicality. We work really hard in the gym, getting stronger, fitter. I think all the work that we've been doing, I've only been getting better. So kudos to them too for pushing me day in, day out. And, hopefully we keep getting stronger and faster and better.
Das ist ja eine Anerkennung. Ich meine, auf der einen Seite können wir sagen, die Schläge waren schon immer da, das Talent war schon immer da. Es brauchte nur eine Unterstützung, dass diese Schläge und das Talent dann auch in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Und man muss es sagen, seitdem Michael Geserer dabei ist, ist dieser Weg nur noch der nach oben gewesen.
Ja, und sie ist keine Kopie von Görges, aber sie ist einem ähnlichen Blueprint jetzt gefolgt. Und sie hatte zwei Grand-Slam-Auslosungen, die sich für sie ein bisschen geöffnet haben. Und sie hat es wirklich auf famose Art und Weise genutzt. Aber sie hat ja auch außerhalb der Grand-Slams gute Resultate gehabt in den letzten 13, 14 Monaten. Wir dürfen nicht vergessen, sie war damals ja schon vor einem Jahr nach Australien gekommen, hat Maria Sharapova ihre vorletzte Niederlage zugefügt, hat gegen Ash Brady gewonnen, hätte bei den Australian Open was reißen können, hat es dann aber, glaube ich, in der ersten Runde auf Halep getroffen, hat im Nahen Osten damals schon gut gespielt und kam direkt wieder aus der Pause zurück und hat auch da sehr gute Leistung gebracht. Und das Interessanteste war hier drin ja jetzt auch das Wort repeatable. Das heißt, was sie macht, das sollte sich eben oder nicht nur bisher wiederholen lassen, sondern sollte sich eigentlich auch in der Zukunft wiederholen lassen. Und sie ist keine Ausnahmeathletin wie Osaka und sie ist vielleicht auch von ihrem natürlichen Talent her keine Top-5-Spielerin. Aber wenn sie das weiterhin so durchzieht, dann könnte sie A, noch zusätzliche Chancen bekommen, weit in Grand-Slam-Turnieren zu kommen und sollte spätestens, wenn sich das Ranking wieder ein bisschen gefangen hat, also wir wirklich einem 12-Monats-Rhythmus folgen, eigentlich eine Top-10-Spielerin sein. Und das ist erstaunlich. So wenige Spieler und Spielerinnen schaffen es aus diesen Ranking-Regionen, in denen sie halt über ein paar Jahre saß, so irgendwo zwischen 60 oder 50 und 100, dann einen so großen Sprung nach vorne zu machen. Das sehen wir ehrlicherweise eigentlich nur alle paar Jahre. Und dass sie diejenige ist, ja, konnte man vorher nicht wissen oder vielleicht wusste es Gisela oder wusste sie es, aber es ist schon erstaunlich, wie es geklappt hat.
Es ist wirklich erstaunlich, wie es geklappt hat. Und wir können auch nochmal reinhören, was Naomi Osaka zu ihr in der Siegerinnenansprache gesagt hat oder über sie in der Siegerinnenansprache gesagt hat. Das war nämlich auch, das war auch typisch Osaka.
Firstly, I wanna do you like to be called Jenny or Jennifer?
Jenny.
Okay. Firstly, I wanna congratulate Jennifer. We played in the semis of the US Open, so a couple months ago, and I told everyone that would listen that you're gonna be a problem, and I was right. it's really incredible to, you know, for me it's really hard to play you, and to see your growth over the past few months is really cool for me to see, and I know that you're probably working very hard, so I want to congratulate your team over there as well. I know for me, my team's like my family, so I'm sure you guys have a lot of really cool adventures together. So congratulations to you guys as well.
Also auf Naomi Osakas Ansprache kommen wir gleich noch, aber es ist dann auch gut zu sehen, beziehungsweise nett zu sehen, dass das halt auch anerkannt wird, beziehungsweise dass das schon vorher gesehen worden ist. Ja, Jennifer Brady hat hier eine super Entwicklung gemacht und dann wird sie auch in den nächsten Monaten dann auch erfolgreich sein und gerade auf Hartplätzen.
Ja, und ich bin mir sicher, A, wird sie natürlich gesehen haben, wie viel besser spielerisch Brady geworden ist, und spätestens Wim Fissett, ihr Trainer, wird sie, der liebt ja seine Statistiken, der wird sich auf die Statistiken aufmerksam gemacht haben, und das ist einfach, dass Brady hinter dem ersten Aufschlag eine der 5 besten Spielerinnen auf der Tour ist, und das ist ja ein Rezept, was Osaka durchaus bekannt ist, auch wenn sie eine bisschen bessere und komplexere und komplettere Spielerin ist, so ist es natürlich erstaunlich, wie sich Brady dahin katapultiert hat, und es sollte sich, wie gesagt, wirklich wiederholen lassen. Und vielleicht hat sie genau zur richtigen Zeit da die Abbiegung gefunden und kann in den nächsten Jahren noch einiges reißen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eine Grand-Slam-Siegerin werden wird, ob sie nochmal ein Grand-Slam-Finale erreicht. Aber warum sollte sie nicht mal einen großen Hardcore-Titel, einen Miami oder so gewinnen? Das sind Bedingungen, in denen sie eigentlich sich wohlfühlen sollte.
Ich bin auch sehr gespannt auf das, was Jennifer Brady noch vor sich hat. Und jetzt noch einmal gerade auf die Siegerinnenansprache von Naomi Osaka. Ich habe extra den ersten Teil mit reingenommen, wo sie gefragt hat, möchtest du lieber Jenny oder Jennifer genannt werden? Jennifer Brady dann gesagt Jenny. Und sie dann sagt, ja, ich gratuliere dir, Jennifer. Das ist nicht, ich glaube nicht, dass das bösartig von Naomi Osaka war, aber das ist so ein bisschen dieser krasse Gegensatz zwischen der Person, die sie auf dem Court ist, wenn das Spiel läuft, und der Person, die sie außerhalb ist, die so ein bisschen, ja, so schüchtern ist und vielleicht noch nicht unbedingt immer zu 100% dort ist, wo sie sein möchte, und das zwischendurch so ein bisschen, ja, komisch klingt, was sie sagt und macht, aber dieser Unterschied zwischen der On-Court-Persönlichkeit und der Off-Court-Persönlichkeit ist schon großartig.
Es ist halt bei ihr so ein intuitives, abstrahierendes Sprechen. Man hat manchmal das Gefühl, der Gedanke ist rausgekommen, bevor er zu Ende gedacht worden ist, aber dann nimmt sie halt nochmal eine Abbiegung in die andere Richtung und dann spricht sie darüber. Und es kommt bei ihr genau deswegen aber nicht bösartig rüber, sondern wirklich authentisch. Und das ist ja nun, wonach quasi alle Menschen auf der Welt suchen. Und da hat sie sich, glaube ich, schon gefunden und entwickelt sich stets weiter, aber ist dann auch in der Lage, das so nach außen zu kommunizieren und sich nach außen mitzunehmen. Und ich glaube, es gibt wirklich wenige Leute, die das jetzt nicht in irgendeiner Form sympathisch finden oder die das jetzt komisch finden würden, sondern das passt einfach zu Osaka dazu und ist irgendwie eine schöne Ergänzung zu ihrer Art, Tennis zu spielen.
Naomi Osaka hat ihr 4. Grand-Slam-Finale hintereinander gewonnen. Es gibt 3 Spieler und Spielerinnen, die es geschafft haben, ihre ersten 4 Finals in Grand-Slam-Turnieren zu gewinnen. Das sind Monica Seles, das sind Roger Federer und das sind Naomi Osaka. Das ist eine sehr exklusive Liste. Das Damenturnier ist vorbei. Wir werden morgen ein kleines Fazit ziehen nach dem Herrenfinale. Wir wollen aber gleich noch über das Herrenhalbfinale sprechen, weil gestern hatten wir keinen Podcast. Und das war etwas, worüber wir nochmal sprechen müssen, weil das war beeindruckend, bemerkenswert, fantastisch. Darüber sprechen wir gleich. Und natürlich eine kleine Vorschau auf das Herrenfinale, was es morgen geben wird. Hier bei Chip in Charge und unserem Daily Down Under auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Daniil Medvedev und Novak Djokovic bestreiten das Finale der Herren. Novak Djokovic, darüber hatten wir schon gesprochen, der hatte gegen Aslan Karatsev gewonnen. Gestern traf Daniil Medvedev auf Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas hatte im Viertelfinale dieses unglaubliche Match gehabt gegen Rafael Nadal, als er nach 0-2 Satzrückstand das Match noch gedreht hatte. Daniil Medvedev hatte gegen Andrei Rublev gewonnen. Und jetzt dieses Match zwischen Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas. Viele Leute hatten sich darauf gefreut und am Ende wurde es eine One-Man-Show, so können wir es sagen, oder? Daniil Medvedev hat in 3 Sätzen gewonnen mit 6-4, 6-2 und 7-5. Und es gab Stimmen hinterher, die gesagt haben, ja, und auch Medvedev hat gesagt, ja, Stefanos Tsitsipas wirkte müde. Aber erstens, 2 Tage waren zwischen dem Viertelfinale mit Rafael Nadal und dem Halbfinale Pause. Und zweitens, ich glaube, selbst ein fitter Stefanos Tsitsipas hätte gestern keine Chance gegen Daniil Medvedev gehabt. Was für eine Demonstration von Weltklasse-Tennis von Medvedev.
Es hat gewissermaßen ja an das Viertelfinale auch erinnert gegen Rublev, der wirklich komplett gegen die Wand gelaufen ist. Und er spielt anders Tennis als Tsitsipas. Er kommt eben wirklich über diese brutale Vorhand und sehr viel, ja eigentlich fast Kraftmeierei. Und bei dem hatte man das Gefühl, der hat eben versucht, mit Wucht gegen die Wand zu schlagen. Irgendwann hat die Faust zu weh getan, dass er eingepackt hat. Und Tsitsipas, ja, der hat ja sehr schnell gemerkt, von der Grundlinie ist eigentlich gar nichts in dem Match zu holen. Und hat dann aber auch gemerkt, vorne gegen die Wand zu spielen, ist noch schwieriger. Ich meine, wer schon mal gegen die Wand gespielt hat, der wird sich erinnern, von vorne ist es nicht viel einfacher. Und er hat ein paar schöne Winner zwischendrin gesetzt und hat genug Aufschlagspiele halten können, aber ehrlicherweise war er komplett chancenlos. Und es hätte auch ein 6-4, 6-2, 6-1 sein können und dann hätten wir alle auch nicht überrascht sein dürfen. So groß war der Klassenunterschied zwischen den beiden.
Der Aufschlag von Daniil Medvedev war gestern quasi unantastbar. Er hat im gesamten Match hat er 4 Breakbälle oder 4 Breaks zugelassen. Hat das waren 2 davon waren im dritten Satz. Aber insgesamt war es ansonsten unantastbar. 88% nach seinem ersten Aufschlag hat er gemacht. 49 von 56. Er hat hochprozentig aufgeschlagen. 68% erste Aufschläge. Er hat die kurzen Rallyes sehr dominiert. Und vor allen Dingen diese Trademark-Defensive, die er hat. Also Stefanos Tsitsipas haut auf alles drauf, was bei 3 nicht auf dem Baum ist und versucht wirklich die Punkte zu diktieren und versucht Angriffstennis zu spielen. Daniil Medvedev hat eine Fähigkeit, diese Power zu absorbieren und sie zurückzubringen, die einzigartig meiner Meinung nach im Moment ist. Wir haben ja mal über das Metronom Novak Djokovic gesprochen, der so eine unglaubliche Defensive hat. Das ist auch eine unglaubliche Defensive, allerdings noch so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ich habe immer das Gefühl, der Ball kommt wirklich mit der gleichen Geschwindigkeit zurück, wie er angekommen ist.
Ja, also ganz kurz nochmal, um auf die Statistik da einzugehen. Ich kann mich selten daran erinnern, aber er hat totale Dominanz gestern vorweisen können bei den kurzen Ballwechseln, 0-4 Schläge. Und er hat Tsitsipas schlecht dastehen lassen bei den langen mit 19-7 Schlägen oder 19-7 gewonnenen Rallyes über 9 Schläge. Also eine im Endeffekt einzigartige Kombination, aber es ist natürlich auch, was ihn auszahlt. Er ist eben derjenige, der ein herausragendes Serve hat, vielleicht nicht so gut wie Isner, auch wenn Tsitsipas das hinterher gesagt hat, und der zeitgleich eben diese Defensive hat, die wirklich einzigartig ist. Und Djokovic ist auf seine Art und Weise eben auch eine Wand. Bei ihm kommt sehr viel über diese Flexibilität. Er ist ja eben ein guter Skifahrer gewesen als Jugendlicher Novak Djokovic. Und ich finde, das sieht man bis heute. Und bei Medvedev, da hat man halt wirklich das Gefühl, der könnte einen Knoten in seinen Körper machen. Und es gab ja gestern diesen einen Winner im dritten Satz, wo er zum 6-5 breakt und das, wenn man da die Zeitlupe von sieht und wie in welcher Körperhaltung er da ist, da ist er eigentlich nicht dort, wo es sein sollte. Die rechte Schulter ist nach vorne gedreht und die linke gefühlt irgendwie hinter. Und der eine Arm hängt am Knie und der andere Arm hängt irgendwo unten am Fuß. Und das ist natürlich einfach eine Gelenkigkeit, die gerade für jemanden, der so groß ist, unglaublich außergewöhnlich ist. Dass er dann aber auch noch in der Lage ist, das umzusetzen in Tennis-Rallys und da auch noch wirklich jeden Ball, wie du schon sagst, mit der Geschwindigkeit zurückzubekommen. Das ist völlig erstaunlich und das ist dann irgendwie auch ein gewisses Wunder der Natur.
Es ist ein Wunder der Natur und das, was Daniil Medvedev im Moment auf dem Platz macht, ist unglaublich. Und er hat seine letzten 11 Matches gegen Top 10, nein, seine letzten 12 Matches hat er jetzt gegen Top 10 Spieler gewonnen. Also er ist im Moment auch so ein bisschen das Kryptonit für alle Spieler und es scheint im Moment noch niemand so richtig rausgefunden zu haben, wie man gegen ihn ein Match wirklich gut gewinnt, beziehungsweise ein Match sicher gewinnen kann, weil Rafael Nadal im US Open Finale war auch kurz vor der Niederlage wieder 2019. Wir haben Alexander Zverev, der zwar eine 5:1 Statistik zwischendurch gegen Medvedev hatte, aber auch die letzten 3 Matches gegen ihn verloren hat. Es ist im Moment keiner wirklich dabei, der komfortabel sagen kann, der liegt mir. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Match gegen Novak Djokovic, weil Novak Djokovic ist einer, dem man es zutraut, diese Mittel gegen Medvedev zu haben.
Wird sehr spannend. Also Djokovic hat in diesem Turnier wirklich gut aufgeschlagen und es wird ein Schlüssel. Wenn einer von beiden, glaube ich, weit unter 60% rutscht beim ersten Aufschlag, dann wird's eng werden. Aber ich traue beiden zu, da eine gute Leistung zu bringen. Das heißt, wir werden unter Umständen gar nicht so viel lange Rallyes sehen. Aber wenn, dann werden sie vermutlich spielentscheidend werden. Wer die dann gewinnt, da bin ich wirklich gespannt. Beides sind keine Künstler vorne am Netz. Das heißt, es wird viel hinten über die Grundlinie sein. Wie sind sie in der Lage, einander auszumanövrieren? Wird es am Ende eher eine Kraft- und Konditionsfrage? Dann würde ich wahrscheinlich doch schon eher Djokovic vorne sehen, dem ich zutraue, einen Medvedev auch über 5 Stunden auszusitzen. Und der ist fit, aber es bleiben mir schon die Bilder. Wir hatten es bei den US Open letztes Jahr gesehen, auch hier, dass er nach Matches mal Krämpfe hat. Also ist das vielleicht etwas, was auftauchen könnte. Wer gewinnt das Duell der Rückhände? Normalerweise ist Djokovic da relativ unschlagbar, einfach weil der Cross so gut ist. Aber Medvedev hat die Fähigkeit, diese Crossbälle einfach die Linie entlang zu schlagen. Dann könnte ein X-Faktor natürlich der Aufschlag von Djokovic, der Rückschlag von Djokovic werden. Wenn die Quote brutal hoch ist bei Medvedev, dann wird er vermutlich nicht viele Chancen haben, aber sagen wir, sie pendelt sich irgendwo zwischen 55% und 62% oder so ein und er muss ein bisschen mehr Risiko gehen, dann kann ich mir vorstellen, dass Djokovic da schon den entscheidenden Stich setzen wird und irgendwie sehe ich ihn auch immer nach vorne, obwohl es natürlich sehr verheißungsvoll ist, was Medvedev da in letzter Zeit geboten hat und es ein Grand-Slam-Titel wäre, der wirklich mit Ankündigungen gekommen wäre in dem Fall.
Es sind ja die Bedingungen sind ja quasi, die konnte sich ja Medvedev nicht besser aufmalen, dieser schnelle Boden.
Ja, kommt ihm perfekt entgegen, außerdem Anfang des Jahres. Er scheint mit topfit zu sein, er scheint mir auch keine Probleme während des Turniers gehabt zu haben, wie es ja bei Djokovic der Fall war. Also eigentlich ist alles gemacht für ihn. Jetzt halt die Frage, wird es Djokovic zulassen? Wir dürfen nicht vergessen, er hat wirklich 8 von 8 Finals bei den Australian Open gewonnen und da war nicht nur Laufkundschaft dabei.
Dein Tipp?
Ähnlich wie im letzten Jahr. Djokovic in 5 Sätzen. Vielleicht so in den ersten 4 Sätze immer 1-1 hin und her und dann macht es Djokovic irgendwie mit 6-4 im 5. Satz.
Ich sag Medvedev in 4 Sätzen. Ich habe übrigens im Tippspiel Naomi Osaka als Siegerin richtig getippt. Das wollte ich jetzt noch ein bisschen, dieses Selbstlob wollte ich hier noch mal ein bisschen verteilen. Du hattest Simona Halep als
Siegerin. Was haben wir bei den Herren getippt? Weißt du das?
Ich glaube, Djokovic haben wir beide getippt. Ich höre es noch mal nach und dann werden wir es morgen dann noch mal verkünden. Das war die neue Ausgabe von Chip and Charge und unserem Daily Down Under hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Morgen werden wir auch nochmal auf das Mixed-Finale eingehen, was während wir aufnehmen gerade im Moment läuft zwischen Barbora Krejcikova und Rajiv Ram auf der einen Seite und Sam Stosur und Matthew Apton auf der anderen Seite. Morgen gibt es auch noch das Herren-Doppelfinale. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.